Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Brüder. Schade, dass viele nicht da sind heute. Ja, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen und auch gebetet. Und ich denke, wir müssen echt dranbleiben. Die Chance, die wir hier haben, wirklich zusammenzukommen und einfach Beziehungen zu bauen, ist eigentlich ziemlich groß. Wir haben auch, werden wieder eine Männerfreizeit machen. 15. bis 17. März, sind wir schon heiß drauf, hoffentlich, auch wenn es kalt ist. Mal sehen, was passiert. Fußball auf dem Eis, na, ich weiß nicht, es war echt hart an der Grenze. Ich habe mir tierisch irgendwie eine Prellung geholt und es war echt nicht so cool. Es war obercool, aber... war auch ganz schön an der Grenze. Wir haben die Männerfreizeit und das ist echt wichtig. Ne? Wir haben jetzt die Anmeldung noch nicht rausgebracht, das werden wir wahrscheinlich erst relativ kurz vorher machen, weil wir noch, weil ich mit Kurt noch besprechen muss, was er für ein Thema machen will und so. Und dann haben wir sicherlich vielleicht erst Ende Januar. Ja, genau. Die Frau ordnet sich unter. Ja, die Frau ordnet sich unter. Genau das Thema machen wir, ne? Insofern werden die Anmeldungen vielleicht spät rauskommen, aber wir haben jetzt die Info schon rausgegeben und es ist echt gut, ne, wenn ihr selber so denkt, also ich fahre auf jeden Fall hin, egal was kommt, na, dass ihr einfach ja eure Dudes irgendwie, mit denen ihr euch so trefft, eure Freunde, Dudes, keine Ahnung, ist mir doch egal. Mein Versuch hier mal wieder irgendwie so ein bisschen jugendlich sein, obwohl ich jetzt gar nicht mehr jugendlich bin. Das ist das Wochenende, ja, 15. bis 17. glaube ich ist das, oder ich weiß nicht, vielleicht liege ich da falsch. Dass ihr euch das selber vielleicht schon sichert, wenn ihr gerne mitkommen wollt, dass ihr selber euch das schon mal klar macht und dann einfach auch einfach Brüder ermutigt zu sagen, Mann, komm doch mit irgendwie, ich fahre auch mit, lass uns doch dahin fahren. Und auch zu unseren Männerfrühstückstreffen hier, wir haben im Januar, werden wir wieder außergewöhnlich nicht auf dem zweiten Samstag, sondern auf dem dritten Samstag sein, weil da Allianz Gebetswoche ist. Und dann werden wir auch schon um 9 hier starten und da werden dann Geschwister auch aus anderen Gemeinden dazukommen. Im Rahmen der Allianz Gebetswoche. Wir werden hier auch einen Sprecher haben aus der Hohen Straße. Der Siegfried Müller wird hier sein. Und und das war schon letztes Jahr so, haben wir gut zusammen miteinander, da waren wir im Saalkamp, dieses Jahr werden wir ja das hier machen. Und wäre einfach gut, wenn wir einfach mit vielen Leuten immer zusammenkommen. Ich merke das einfach, es ist einfach eine tolle Möglichkeit, mal wirklich hier als Brüder zusammenzukommen, zusammen Zeit zu haben, am Frühstück mal einfach miteinander zu klönen, Beziehungen weiterzubauen, was manchmal so oft so unter den Tisch fällt, einfach weil wir so viel zu tun haben, so viel Hacken haben. Man wird immer wieder angeregt, auch Mann, Beziehungen zu bauen. Gut, okay, so. Ja, im Februar werden wir auch nochmal normalen Männerfrühstück dann machen. Jetzt gehen wir wieder zu Abraham, unserem Vater. Wir haben auch ganz kurz darüber gesprochen, über Väter am Frühstückstisch und wie wichtig es ist, einen Vater zu haben. Wir haben, egal ob wir einen Vater hatten oder nicht, ob wir einen guten Vater hatten oder nicht, wir haben dadurch, dass wir, und das haben wir am Mittwoch gesehen, dass wir in den Ölbaum eingepfropft sind, sagt Paulus. Es gibt dieses Volk Israel und wir, die wir eigentlich nicht zum Volk Israel gehören, wir haben mit denen nichts zu tun, so, ne? Wir sind aber eingepfropft. Das ist so wie, ja, mein Vater, der ist im Krieg zur Welt gekommen. Sein Vater ist kurze Zeit später im Krieg verschollen, ist da wohl umgekommen in Rumänien irgendwo. Er war dann Einzelkind, ist mit meiner Mutter geflohen vor den Russen, die gekommen sind. Die hatten ein kleines Häuschen gehabt, ne? und sind geflohen und sind dann irgendwo in Schleswig-Holstein gelandet. Ja, meine Oma ist da eigentlich sehr dran zerbrochen. Gibt noch so erschütternd, so ein erschütterndes, sie hat so ein langes Gedicht mal geschrieben. So. Das ist irgendwie sehr depressiv, sehr deprimierend eigentlich, so wie sie ihre Situation erlebt hat als Flüchtlingsfrau. So auch zu leben unter den Leuten, die einfach nur auf sie herab, wo sie irgendwo überflüssig ist und keiner irgendwie. Die Leute denken, Mann, was soll die hier sozusagen mit dem Gör und so, ne? Und sich zurücksehen nach den Zeiten, wo alles noch so ein Stück weit in Ordnung war, ne? Alles das ganze Leben kaputt gegangen ist, so, ne? Und dann auch früh gestorben ist, als mein Vater 16, 17 war. Da war er vollweise, keine Geschwister, nix, keine Familie mehr. Und ist dann zur Polizei gegangen, Polizeischule, war so ein bisschen Gemeinschaft dann da, ne? Irgendwie dort gelebt, so in Art Internat sozusagen. Er war auch nicht der Einzige, der so ein Schicksal durchlitten hat, haben ja durchaus mehrere so durchlebt, Nachkriegsschicksale. Aber dann hat er meine Mutter kennengelernt und das, was ihn wirklich bewegt hat und was mich auch im Nachhinein bewegt hat, ich habe mal mit meiner Mutter gesprochen, irgendwie, da war ich schon erwachsen, ich glaube ich geworden. Irgendwie hatten wir mal so ein tieferes Gespräch, meine Mutter und ich. Und dann erzählte sie, dass sie meinen Vater, genau, wir haben über meinen Bruder gesprochen, der nur 2 Wochen gelebt hat. Mein ältester Bruder ist gleich ziemlich bald nach der Geburt verstorben. Und irgendwie haben wir darüber gesprochen und irgendwie kamen wir da drauf. Und meine Mutter erzählte auch so ein Stück weit unter Tränen, dass sie meinen Vater eigentlich nur einmal hat weinen sehen in ihrem Leben. Das war am Grab dieses kleinen Menschleins. Ich habe meinen Vater auch einmal weinen sehen am Grab meines Opas, den Vater von meiner Mutter, der gestorben ist vor ja, jetzt schon 9 Jahren. Und mein Vater hat erlebt, wie er in der Familie meiner Mutter aufgenommen worden ist, zu Hause gefunden hat. Dort ja, sozusagen einen Ersatz gefunden hat. Meine Großeltern haben ihn aufgenommen, einfach als ganz herzlich, als Teil der Familie. Und so hatte er dann einen Vater, obwohl er eigentlich nie einen Vater gehabt hat. Und so ist das auch mit uns. Wir haben auch einen Vater, obwohl es nicht unser leiblicher Vater ist, wird uns gesagt, schaut auf Abraham, euren Vater. Wir sind in die Familie Gottes eingefügt, in das Volk Israel eingefügt. Wir haben all diese Verheißungen und Vorrechte. Wir haben auch diesen ganzen Erfahrungsschatz. Das ist es ja, was ein Vater seinem Sohn weitergibt, ist ein großer Erfahrungsschatz, den er hat. Was er alles erlebt, durchlitten, wo er alles durchgegangen ist, auch durch Probleme, durch Schwierigkeiten, durch die er so durchgegangen ist, was er so gelernt hat in seinem Leben, das versucht er seinem Sohn weiterzugeben. Und das ist das, was Gott uns auch weitergeben möchte. Und er ist unser Vater und er will uns seine Liebe weitergeben. Aber er macht es uns auch einfach, indem er uns leibliche Väter zur Seite stellt, die wir greifen können, die wir anfassen können, wo wir viel einfach daraus lernen können. Und Abraham ist dieser Vater, auf den wir schauen sollen, von dem wir viel lernen können. Was wir jetzt die ganze Zeit über machen, was ich als unheimlich auch segensreich finde, einfach über so eine lange Zeit wirklich so unseren Vater und zu betrachten. Wir kommen heute so an so eine Stelle, wo endlich Erfüllung geschieht. Erfüllung einer jahrelangen Verheißung. Und das ist so wunderbar. Da steht dann in Kapitel 21, und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Einfach um den Zusammenhang nochmal herzustellen, wir müssen uns klar sein, das ist eine Verheißung, die hier wahr wird, die Abraham etwa, ja, wir wissen gar nicht, wie lange vorher, 25 Jahre vorher oder 24, ist jetzt, ich will es jetzt nicht genau, man müsste das, die Zahlen ganz genau, kann man das durchrechnen, aber so etwa 24, 25 Jahre vorher ist er in dieses neue Land gekommen, nach Kanaan. Wird uns gesagt, dass er 75 war, als er in dieses Land gekommen war. Die Verheißung hatte er aber schon in Ur, in Chaldea bekommen. Von Ur war er nach Haran ausgewandert mit seinem Vater. Der Vater war dort gestorben, von dort aus war er nach Kanaan gezogen. Das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. So kann man davon ausgehen, dass diese Verheißung bestimmt 35 Jahre alt ist, vielleicht sogar noch länger. Wir wissen das nicht, wann Abraham wirklich diese Verheißung von Gott bekommen hat. Wir sehen in der ganzen Geschichte, 25 Jahre war es her, dass er diesen Schritt gemacht hat, innerhalb dieses Wortes, was in 1. Mose 12 steht, dass er hinausziehen soll in das Land, was Gott ihm zeigen sollte, darauf gehorsam hin zu wandeln und diesen Schritt zu tun. Und das hatte er getan. Und Gott hatte ihm verheißen, dass aus ihm ein großes Volk werden sollte. Das heißt, er sollte einen Nachkommen bekommen. Aber seine Frau war ja, ja, hat keine Kinder bekommen. Ging alles nicht. Außerdem waren sie ja auch schon alt. Und dann dauerte es 10 Jahre und es passierte nichts. Und Abraham war am Zweifeln und Gott hat ihn wieder ermutigt und gestärkt, ihm zu vertrauen. Und wieder fing er an zu zweifeln. Bis dahin, dass er einen Sohn gezeugt hat im Fleisch mit seiner Magd. Seine Frau hat ihn dazu angehalten, weil sie es leid war, unter dieser Depression zu leiden. Sie bekommt keine Kinder. Die Verheißung Gottes, es steht doch und letztendlich liegt es an mir. Das ist so ein Geflecht von Schuld und Schuldgefühlen. Und letztendlich, das ist das, was der Teufel mit uns tut. Die Verheißung Gottes, die Gnadenverheißung Gottes über unser Leben, er versucht sie zu deckeln durch verschiedene Dinge, die, ja, wenn die Verheißung nicht eintritt, dann fangen wir an zu forschen und zu suchen. Woran liegt es? Woran liegt es, dass ich nicht das Verheißene, den verheißenen Segen empfange? Und dann sind wir am Forschen und am Suchen und überlegen, was ist daran schuld? Und Sarah kam so weit, dass sie gesagt hat, Mensch, ich bin schuld. Letztendlich kriege ich keine Kinder. Und die Verheißung gilt doch Abraham. Also soll er sich doch eine Frau nehmen, die gebärfähig ist. Das ist so bitter in einem Leben einer Ehe, wenn sie keine Kinder bekommen können. Und da entstehen manchmal solche Gedanken. Und das ist so schlimm. Weil Gott möchte nicht, dass wir uns, dass wir Schuld auf uns nehmen und unter Schuldgefühlen leiden, dass wir unter Schuldgefühlen auch handeln, sondern dass wir in der Freiheit handeln. Er hat Abraham den Sohn versprochen und er wird es auch halten. Aber es funktioniert nicht auf dem Weg oder es geht nicht voran, es passiert nichts. Und so in ihrer Verzweiflung sagt Sarah, nimm noch die Hagar. Und Abraham ist kein Kerl, der sich vor seine Frau stellt und sagt, Schätzchen, das wird schon. Gott hat es verheißen, er wird es auch tun. Lass uns nicht auf solche komischen Spielchen ein. Wir machen das nicht. Nein, er lässt sich darauf ein und hört auf seine Frau und lässt sich hinein, begibt sich hinein in diese Sache. Und am Ende wird ein Sohn geboren, der heißt Ismael. Und jetzt lebt die Familie. Ismael wird rechtlich als Sohn der Familie behandelt, als Sohn von Abraham und im rechtlichen Sinne von Sarah. Dennoch ist das eine tiefe Verletzung, die Sarah davon getragen hat. Das haben wir gesehen in der Geschichte. Und es geht auch bitter weiter, weil sie ziehen umher. Und wir haben jetzt gerade das letzte Kapitel gesehen, Kapitel 20, wo Abraham immer noch in seiner Sünde feststeckt, dass er letztendlich Angst hat, dass er sich von Angst treiben lässt und Sarah als seine Schwester ausgibt und dass es fast zur Katastrophe kommt. Weil das, was Gott eigentlich geplant hat, was er auch vorausgesagt hat, er war zu Abraham gekommen, hat gesagt, übers Jahr wirst du den Sohn bekommen, den verheißenen Sohn von Sarah. Dass hier in dieser Situation hätte das Ganze umkippen können. Dadurch einfach nur durch Abrahams Luschigkeit, durch seine Schlampigkeit, durch seine Verantwortungslosigkeit, durch seine Ängste, die er hat. Wiederum ist er uns eigentlich nicht so ein großes hehres Vorbild im Glauben, sondern er zeigt uns auf, wie schwach er gewesen ist. Gott zeigt uns auf, wie schwach er gewesen ist. Und wir können trotzdem von ihm lernen, anders zu leben, anders zu handeln. Und dann kommt aber das Verheißene. Gott macht es nicht abhängig vom Versagen Abrahams. Sagt nicht so, Abraham, jetzt weil du mal wieder versagt hast, musst du bitteschön nochmal 10 Jahre warten. Nein, er bleibt seinem Verheißung treu, die er gegeben hat. Übers Jahr wirst du den Sohn erhalten. Und er suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Das, was Gott sagt, das tut er auch. Und Gott macht es auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können. Er wirkt immer noch höher als das, was wir uns ausdenken können. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Das ist der Name Isaak, der bedeutet Lachen oder spielt auf dieses Wort Lachen an. Weil Sarah gelacht hatte, weil sie es nicht geglaubt hatte. Ungläubiges Lachen. Haha, wie will Gott das machen? Das geht doch gar nicht. Und jetzt lacht sie aus vollem Herzen. Sieht, Gott hat es getan. Gott hat sie erhört. Gott hat sie geehrt, geachtet. Gott hat ihr dieses Kind geschenkt. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn. Denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Es wird hier mehrfach einfach nochmal deutlich erwähnt. Sarah, die Unfruchtbare, die Alte, sie hat das Kind bekommen für Abraham, den alten Knacker. Im Neuen Testament wird uns gesagt, von Paulus wird uns gesagt, Abraham schaute auf seinen Leib, der schon erstorben war. Ja, da war kein Same mehr. War nichts mehr da, um Leben zu zeugen. Das Geheimnis des Lebens ist so krass, oder? Dass wir in der Lage sind, Leben zu zeugen. Das ist so unglaublich krass. Abraham war nicht mehr fähig. Und er schaute auf seinen Körper. Und das, was Gott ihm aber gegeben hat, war in dieser Situation Glauben. Zu wissen, okay, es geht eigentlich nichts mehr hier. Aber dennoch, Schätzchen, lass uns doch mal einen netten romantischen Abend miteinander verbringen, Sarah. Ja, so war das. Und dann hat's geschnackelt. Gott hat's gemacht. Unglaublich. Wisst ihr, vielleicht kommen wir uns selber manchmal so, wisst ihr, das hat ja auch eine geistliche Bedeutung. Frucht bringen. Es gibt ja diesen blöden Spruch, ne? Ein Mann sollte in seinem Leben ein Haus bauen, einen Sohn zeugen oder ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen. Also es gibt ja ich habe mal eben versucht, nochmal rauszufinden, wo der herkommt eigentlich. Manche schreiben den irgendwie Konfuzius zu, aber so ganz sicher sind die Leute sich da nicht. Wo sie ihn richtig dingfest gemacht haben, ist bei Heinrich von Kleist, der hat in einem Brief das mal erwähnt, wobei da stand dann, ein Feld bebauen, ein Kind zeugen, ein Baum pflanzen. nicht ein Haus bauen, interessanterweise. Und der hat das wohl wahrscheinlich irgendwie von so einem französischen Philosophen, und wo der das her hat, Fragezeichen, Fragezeichen. Interessant ist, das ist ja so ein ne, Lebensziel. Ja? Das ist das Lebensziel eines Mannes. Abraham ist endlich soweit. Und er hat sein Ziel erreicht, sozusagen. Das Haus hat er auch nicht. Er hat nie ein Haus gebaut. Er hat nie ein Haus gebaut. Das Neue Testament sagt uns, er wusste, dass er hier auf dieser Erde nicht zu Hause ist. Dass das hier nur Durchgangsstation ist. Er hat immer in Zelten gelebt. Insofern passt es nicht auf ihn hier. Baum gepflanzt. Ein Altar hat er gebaut. Das hat er gemacht. Er hat immer mal wieder ein Altar gebaut. Das steht hier nicht. Ja, die Weisheit dieser Welt, die ist echt begrenzt, Geschwister. Und es ist ja auch ein Hintergrund. Wisst ihr, das hat ja so einen gewissen Hintergrund. Warum sagen das? Das wird ja auch immer weiter tradiert. Leute sagen das immer wieder, nehmen das auf, finden das irgendwie toll. Ist ja irgendwie so ein klasse Spruch so, ne? Aber warum eigentlich? Ja, es gibt, dieser Spruch wurde auch zum vierten, noch ein vierter Punkt wurde angefügt, und zwar ein Buch schreiben. Ja, viele Leute da draußen schreiben ein Buch, ne? Also ihre Autobiografie oder was weiß ich. Ja klar, Autobiografie, das geht darum, worum geht es? Es geht darum, dass man etwas von sich in dieser Welt sozusagen hinterlässt, ne? Weil man geht irgendwann und irgendwas bleibt aber. Ein Haus, was man mit eigenen Händen aufgebaut hat hier, ne? Reinhard, dein Vater, das Haus, was er gebaut, mit eigenen Händen, das steht immer noch, obwohl er schon gegangen ist, ne? Oder ein Baum, den man gepflanzt hat, wenn es ein richtiger, nicht nur so ein Baum ist, der nur 20 Jahre alt wird, sondern einer, der so eine Eiche, die steht auch noch in 800 oder 1000 Jahren, wenn sie keiner umgeholzt hat. Ne? Und ja, den Sohn zeugen natürlich, letztendlich die eigenen Gene weitergeben. Ne? Das ist heute, ist das auch en vogue, so ein Spruch. Ne? Weil das eigentlich ja auch das einzige Denken ist. Wenn ich aus dieser Welt hinweg bin, was bleibt dann von mir noch? Ja, sowas sind bleibende Werte. Aber unsere Perspektive ist natürlich eine andere. Unsere Perspektive ist, dass wir auch darauf schauen. Wir wollen auch, und das gibt uns Gott auch auf. Du sollst bleibende Werte in dieser Welt hinterlassen. Ja, richtig. Aber was sind das für bleibende Werte? Dinge, die wir, Schätze, die wir im Himmel sammeln, sagt Jesus. Das ist auch so ein Bild. Ne? Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen. Ne? Selbst wenn du einen Baum pflanzt in dieser Welt, irgendwann wird der auch zum Moder. Das ist nichts Bleibendes. Wenn du einen Sohn zeugst, kann es durchaus sein, dass deine Linie sozusagen irgendwann erlischt. Weil du irgendwann, weil deine Nachkommen dann keine Nachkommen mehr haben. Gott hat hier die Verheißung der Nachkommenschaft gegeben. Warum bekommen Abraham und Sarah noch ein Kind, obwohl sie keine Frucht mehr bringen können? Weil Gott es verheißen hat und weil Gott es gewirkt hat und sie es im Glauben die Verheißung angenommen haben. Das, was hier Frucht bringt, ist ihr Glaube. Und das, was hier Frucht bringt, ist das Wort Gottes. Wie, was weiß ich, Samenzelle und Eizelle zusammenkommen, so kommt das Wort der Verheißung und der Glaube zusammen und es entsteht Frucht. So entsteht bleibende Frucht, ewige Frucht. Wenn Gottes Wort, wenn seine Verheißung in mein Leben hineinkommen und ich sie im Glauben annehme, dann entsteht ewige Frucht. Und das kann sich auch in Form eines tatsächlichen Fruchtbringens leiblich äußern, wie hier, in Abrahams Leben, aber in unserem Leben hat das oft viel mehr was mit geistlicher Frucht zu tun, mit dem, was wir an geistlicher Frucht bringen. Wie seine Botschaft, sein Evangelium unser Wesen verwandelt und wir Frucht bringen für die Ewigkeit, in dem, was wir hier, was seine Liebe, was sein, ja, sein Wort in uns tut und durch uns tut im Leben von anderen. Die bleibende Frucht ist nicht unbedingt etwas, was hier sichtbar ist und sichtbar bleibt irgendwie. Und deswegen dieser Spruch, das ist nur so ein Notbehelf, ne? Für Leute, die meinen irgendwie als einfache Menschen doch irgendwas Bleibendes erfüllt zu haben. Das ist hier nicht der Punkt. Abraham ist nicht ein endlicher Mann, weil er einen Sohn gezeugt hat mit seiner Frau, sondern er ist ein Mann Gottes, weil er geglaubt hat und das Verheißene empfangen hat. Somit ist er ein Stück weit an ein Ziel gelangt hier an diesem Punkt. Er erlebt ein Stück weit das, was Gott verheißen hat. Und das bedeutet für ihn noch nicht, dass er völlig am Ziel ist, weil das kommt noch, da kommen noch fette Dinger in seinem Leben jetzt. Fette Herausforderungen kommen noch, wo sein Glaube geprüft wird. Aber sein Glaube hat ihn dazu geführt, dass er jetzt hier an diesem Punkt steht mit Sarah zusammen und dass sie im Glauben diesen Sohn empfangen haben, der ihnen verheißen worden ist. Gott hat auch für dich, für mich, für uns als Männer eine Verheißung, dass wir Frucht bringen für ihn in dieser Welt. Unser Leben ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass wir uns selbst verwirklichen, dass wir uns unsterblich machen in dieser Welt. Nein, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, im Vertrauen auf die Zusage Gottes Frucht für die Ewigkeit zu schaffen. Und das ist das, was Abraham hier und Sarah erlebt und getan haben. Siehst du, und jetzt hatte ich eigentlich vor, mit euch noch die ganze Geschichte noch weiterzulesen mit Ismael und Isaac, aber das lassen wir alles weg. Wir lesen einfach nochmal ein paar Stellen im Neuen Testament dazu, was es heißt, Frucht zu bringen. Und zwar in Galater 5, und 5 Vers 5 steht, wir nämlich erwarten durch den Geist Gottes aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Frucht schaffst du nur, wenn du erfüllt bist mit dem Geist Gottes, wenn du im Glauben seine Verheißung annimmst und in der Hoffnung lebst auf die Gerechtigkeit, die er dir gibt und die er schaffen wird. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Abraham und Sarah haben geglaubt, sie haben sich geliebt und ein Kind ist dabei entstanden. Versteht ihr? Obwohl ich denke, dass ich tot bin, dass in meinem Leben nichts Gutes ist, dass da nichts Gutes mehr so richtig bei rauskommen kann. Gerade wenn wir älter werden, je älter wir werden und dann gucken wir zurück auf unser Leben und denken, oh Mann, was habe ich denn schon geschafft irgendwie in meinem Leben? Und dann gucke ich nach vorne und denke, naja, so viel Lebenszeit habe ich nicht mehr. Was kann denn noch Gutes dabei rauskommen? Das ist wie bei Abraham, 100 Jahre alt. Keine Lebenskraft mehr, keine Chance mehr, dass da noch irgendwas Fruchtbares entsteht. Aber durch den Glauben, durch das Vertrauen auf die Verheißung Gottes, wurde Liebe in ihm gewirkt, in ihm und in Sarah gewirkt, und es hat Frucht gebracht. aus der Situation, aus der er herausgekommen ist, aus dieser Situation mit Abimelech, wo er mal wieder seine Frau verleugnet hat, wo sie mal wieder von ihm im Stich gelassen wurde, wo eigentlich eine Situation ist, wo Sarah gesagt hätte, du kannst mich mal, ja, willst du mit einem romantischen Abend haben, hier. Kannst mich mal. Bist ein Arschloch, lässt mich immer hängen. Lässt mich immer im Stich. Und Gott muss die Sache dann irgendwie richten, ne? Du bist mir ein Richtiger. Nein, Sarah hat vergeben und hat Gott auch vertraut. Sie wusste, diese Verheißung ist da. Und sie hat sich darauf eingelassen. Ist doch krass, sie hat gelacht vorher. Sie hat Gott ausgelacht. Haha, wie willst du denn das machen? Mich noch fruchtbar machen. Geht doch gar nicht. Kannst vergessen. Sie hat alles Mögliche angestellt, ne, weil sie nicht geglaubt hat. Aber in dieser Situation hat sie geglaubt, Leute. Es wird so wenig, weißt du, die Bibel erzählt darüber nichts, weil das was Intimes ist zwischen diesem Ehepaar. Das wird nicht groß da so ausgebreitet, ne, wie wir das heutzutage machen in den Filmen oder was weiß ich, wo irgendwelche Schlafzimmer-Szenen weit ausgebreitet werden. Nein, es ist was ganz Intimes für dieses Ehepaar. Aber dennoch, mir ist es wichtig, dass euch das klar ist. Hier passiert das größte Wunder. Dass Abraham und Sarah im Glauben sich darauf einlassen können, miteinander zu schlafen und dass das dann auch noch Gott wirkt, dass da Frucht entsteht. Das ist einfach krass. Alle Zweifel, alle Ängste lassen sie außen vor. Na? Und begeben sich dort hinein im Vertrauen darauf, dass Gott es tun wird, dass Gott es machen wird. Sie werden befreit, durch diesen Glauben werden sie befreit, zur Liebe, Gutes zu tun, einander zu segnen, obwohl sie so viel Elend miteinander erlebt haben, so viel schwierige Zeiten, so viel Enttäuschung. Sie lassen sich aufeinander ein, bleiben einander treu. Das ist auch so schön zu sehen im Leben Abrahams, dass er letztendlich, obwohl wir dieses Versagen mit Hagar sehen, ist er seiner Frau treu geblieben in allem, bis zum Ende hin. Also, der durch Liebe wirksame Glaube. Und dann weiter unten wird uns gesagt in Galater 5, die Frucht des Geistes, Vers 22. Der Geist Gottes, der Eingang in unser Leben hat. Und wir im Glauben nehmen diesen Geist auf. Und er wirkt in uns Frucht. Das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Sich zurücknehmen zu können, nicht ständig die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Begierden in den Vordergrund zu stellen, sondern sich enthalten, zurückhalten zu können. So ein Mann mit so einem Charakter wünscht sich jede Ehefrau. Das ist die Frucht des Geistes, die er in uns wirken kann. Galater 5, Vers 22 und 23. Unsere Sache ist, dass wir im Vertrauen uns für Gott öffnen und sagen, ja, ich glaube, dass du das in mir wirken kannst. Ich glaube, dass du etwas Unvergängliches in mir wirken kannst. Unvergängliche Frucht in mir schaffen kannst. Ich gebe dieses Misstrauen auf, dass ich so bin, wie ich bin. Die Welt und Gott muss schon mal damit klarkommen. Na, und ob dabei jetzt viel rauskommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du bist so wertvoll und so wichtig. Du bist hier auf der Erde ein Werkzeug Gottes für seine Liebe. Du bist jemand, der in dieser Welt Licht und Liebe hineinträgt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat Abraham ausgewählt, ein einzelner Mann in dieser ganzen Menschheit, die damals gelebt hat, ist ihm begegnet. Und hatte sein Ziel mit ihm. Er hat gesagt, ich habe was mit dir vor, was für die ganze Menschheit von Bedeutung ist. So, dass wir heute hier zusammen sind und darüber noch nachdenken. über das, was vor 3000 Jahren passiert ist, mit einem einzelnen Mann, irgendwo ganz weit weg, in einem anderen Land, anderer Kultur, haben wir nichts mit zu tun. Aber Gott hat sich diesen Mann ausgesucht, hat zu ihm gesprochen, ihm diese Verheißung gegeben und hat es wahrgemacht. Und das ist nicht eben etwas, was nur diesen einzelnen Abraham betrifft, sondern was dich und mich betrifft. Gott hat sich aufgemacht, um dir und um mir zu begegnen, um uns zu Männern Gottes zu machen, die genau dasselbe in dieser Welt, in diese Welt hineinbringen wie Abraham. Und das ist nicht sozusagen etwas, wo ich sagen muss, okay, danach strebe ich jetzt so berühmt und bekannt wie Abraham zu werden. Weil wenn ich mir angucke, was über Abraham geschrieben steht, dann denke ich, ich will lieber nicht, dass das bekannt wird, alles, was ich so alles vergeigt habe. Aber Abraham hat sich herausrufen lassen, hat diesen Ruf angenommen. In all seinen Schwächen, in all seinem Versagen hat er dennoch sein Herz geöffnet und Gott vertraut, um für ihn Frucht zu bringen. Um ihm die Chance zu geben, seine Verheißung wahrzumachen in meinem Leben. Das ist es ja. Letztendlich bin ich es ja nicht. Es ist ja nicht Abraham, der plötzlich so geil drauf ist. Sondern es ist einfach, dass er Gott die Möglichkeit gibt, etwas zu wirken, was er selber ihm unmöglich ist. Er öffnet sein Herz dafür. Und wisst ihr, das ist einfach so wichtig, dieses, was Gott hier schreibt, was der Geist Gottes in uns wirken will. Liebe. Weißt du, ich weiß nicht, wie du dich selbst beschreibst, wie du deinen eigenen Charakter siehst, wenn du über dich selber nachdenkst. Würdest du denken, ja, ich habe echt viel Liebe in meinem Herzen für die Menschen, die mir anvertraut sind? Ich habe viel Liebe für die Menschen um mich herum? Bin ich gefüllt von Liebe? Ist das mein Charakter? Oder Freude? Bin ich ein Mensch, der sich freut? Habe ich Freude in meinem Leben? Tiefe Freude, nicht nur Spaß an irgendwelchen Blödsinn, sondern tiefe Freude. Friede, habe ich Frieden? Oder bin ich in Unfrieden, unzufrieden, getrieben, in Angst? Habe ich Friede? Langmut, bin ich ein Geduldiger? Kann ich schwierige Situationen, Spannungen aushalten? Oder gehe ich sofort an die Luft? In die Luft, an die Luft, in die Luft. An die Luft ist manchmal besser als in die Luft. Manchmal muss man an die Luft gehen, damit man nicht in die Luft geht. Geduld, Langmut, freundlich. Bin ich ein freundlicher Typ? Oder bin ich so ein Griesgram und teile gerne mal aus? So, ne? Bin da vielleicht sogar noch stolz drauf, dass ich so ein taffer Typ bin. Ne? Freundlich, Güte. Tue ich gerne Gutes. Bin ich treu? Sanftmut, oha, krass. Enthaltsamkeit, kann ich mich zurückhalten? Kann ich mich enthalten? Das eine oder andere mag uns vielleicht näher liegen als das andere hier, was Gott so beschreibt hier. Gott beschenkt uns, hat uns beschenkt mit einem bestimmten Charakter, hat uns viel mit auf den Lebensweg gegeben. Aber letztendlich in der ganzen Fülle dessen, was hier, und letztendlich ist das, ich würde das beschreiben als wie so eine Traube, Weintraube. Sie besteht so aus mehreren kleinen Weintrauben. Man nennt das Ganze aber auch Traube. Ne? Das Ganze ist die Traube. Und das sind dann diese einzelnen, ich weiß gar nicht, wie man das dann, was? Die einzelnen Beeren, ja, genau, Entschuldigung. Ja, ne? Das Ganze ist die Traube. Die Rebe ist das, woran die Trauben hängen. Genau. So, die Traube ist das hier eigentlich. Das sind so diese verschiedenen Beeren an einer Traube. Und die möchte Gott in unserem Leben reifen lassen. Und das sind Dinge, die für die Ewigkeit Bedeutung haben, weil dieser Charakter, das, was aus diesem Charakter gewirkt wird an Taten, Taten der Liebe, Taten der Freude, Taten, die aus dem Frieden entstehen, aus der Langmut, aus Freundlichkeit und Güte, aus Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Diese Taten sind dauerhafte, bleibende Dinge. Ist das, was bleibt. Und das ist nicht unbedingt Haus, Baum und Kind. Es kann sehr anders aussehen. Aber Gott sieht das und Gott ist es wichtig, in unserem Leben Frucht zu schaffen. Und der einzige Weg, wodurch das geht, ist, Gott zu vertrauen, dass er das machen kann. Obwohl ich eigentlich, wenn ich mich selbst betrachte, merke, da ist nichts. Da ist eigentlich nur Tod. Tod im Topf. Da ist nichts. Aber Abraham und Sarah haben ihren erstorbenen Leib angesehen und haben nicht gesagt, Scheiße, geht nichts mehr, lass es mal bleiben. Ist zwar nett gemeint, aber wir lassen das dabei. Sondern haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber Gott, wir bitten dich, dass du das machst, dass du das wirkst in unserem Leben. Dass aus unserem Leben was Gutes, was Fruchtbares entsteht. Etwas, was Frucht für die Ewigkeit ist. Du kannst das machen. Ich vertraue dir, Herr. Und das gilt für dich und für mich auch. Für unser persönliches Leben, als Singles, als Alleinstehende, in Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Familien. Gott kann uns zum Segen machen für die Ewigkeit, ewige Frucht durch uns schaffen. Wenn wir ihm vertrauen, will er das tun durch seinen Geist in uns. Ja, lass uns beten zusammen. Jesus, wir danken dir für Abraham, unseren Vater, dass wir an ihm sehen können, wie du wirkst. Dass wir von ihm so viel lernen können. Danke, dass du uns diesen Vater geschenkt hast. Danke, dass wir eingepfropft sind in Israel, dass wir zur Familie Gottes gehören. Dass wir diese Väter haben, an denen wir lernen können. Abraham, unseren Vater, den du als Einzelnen berufen hast, mittendrin in der Riesenmenschheit und hast ihn herausgeholt und hast ihm großartige Verheißungen gegeben, die sich erfüllt haben, die sich alle erfüllt haben, Jesus. Und vieles von dem hat er nicht mehr gesehen, als er hier auf Erden gewandelt ist, wie wir wandeln. Er hat es im Glauben aber angenommen, Jesus, und dadurch sind diese Verheißungen Wirklichkeit geworden. Und wir danken dir, dass du uns auch so machen willst, Jesus. Als Menschen, die Frucht schaffen, Frucht bringen für die Ewigkeit. Herr, du siehst unseren kleinen Glauben, unsere Angst. Du siehst unsere Resignation auch teilweise, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns erneuerst durch deinen Geist, dass du in unserem Herzen Glauben schaffst, Jesus, dass wir mutig sind wie Abraham. Einen Schritt zu gehen, wo man eigentlich denkt, das ist bescheuert, das ist Blödsinn, menschlich. Aber dass wir diesen Schritt gehen, Jesus, im Vertrauen auf dich, dass wir dadurch verwandelt, verändert werden, dass in unserem Herzen Frucht entsteht, Frucht der Liebe, eines neuen Charakters, der viele gute Werke nach sich zieht, Jesus. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass du uns liebst, dass du uns kennst durch und durch, dass du deinen Plan mit uns hast, mit jedem Einzelnen von uns. Und wir danken dir, dass wir im Vertrauen bitten dürfen, dass du das, dein Werk jetzt tust in unseren Herzen. Heute, in den nächsten Tagen, Jesus, dass du unser Herz verwandelst. Da, wo wir Defizite sehen in unserem Leben, wo wir sehen, da fehlt Frucht, Jesus, da ist nichts da, da ist nicht das da, was wir, die Verheißung, die du uns gegeben hast, ist noch nicht da. Herr, wir wollen uns dir öffnen, dass du diese Frucht in uns wirkst, auch wenn es menschlich gesehen irgendwie nicht möglich ist. Bitte segne du uns dazu, Herr. Amen.